Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
ADHS ist ein Tabu. Das ist zwar noch immer so, aber vor allem in den sozialen Medien, da wird viel offener über ADHS gesprochen. Das ist gut, andererseits kann es auch Probleme hervorrufen. Eine neue Studie zeigt nun all das gewissermaßen gleichzeitig. Und diese Studie schauen wir uns heute an.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 21. Juli 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es geht um eine neue Studie des Karolinska-Instituts aus Schweden. Die zeigt, ADHS-Medikamente wirken, aber mit der zunehmenden, also anwachsenden Verordnung nimmt ihre erzielte Wirkung auf das Verhalten ab. Auch die Studienautoren stellen sich die Frage, woran liegt das? Veröffentlicht ist die neue Studie im Journal JAMA Psychiatry, also hochwertig. Wir haben darüber gesprochen mit Stefan Bender. Der ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik in Köln. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die tritt vorrangig bei Kindern auf. ADHS betrifft auch Erwachsene. Vor allem in den letzten Jahren hat sich die Zahl der ADHS-Diagnosen bei Erwachsenen vervielfacht. Auch weil die Sensibilisierung hier deutlich gestiegen ist. Und zum Gesamtthema ADHS, da wollten die schwedischen Studienautoren jetzt wissen, wie gut wirken die Medikamente, die uns zur Verfügung stehen, um ADHS zu behandeln. Dazu haben sie Daten von mehr als 247.000 Menschen in Schweden analysiert, die zwischen 2006 und 2020 mindestens einmal Medikamente gegen ADHS verschrieben bekommen haben. Ich werde ja nicht müde zu betonen, dass das zum Beispiel in Schweden, auch in anderen skandinavischen Ländern, gut möglich ist, weil es dort Registraturen gibt, in denen Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken gut abrufbar gespeichert werden. Etwas, was in Deutschland bis heute unmöglich ist, weshalb wir dann immer mit Daten aus anderen Ländern arbeiten müssen, weil wir keine eigenen produzieren können. Wie gut die ADHS-Medikamente jeweils gewirkt haben, das haben die WissenschaftlerInnen indirekt gemessen. Und zwar haben sie sich vier Problemfelder angeschaut, zu denen die Daten vorgelegen haben. Das eine ist selbstverletzendes Verhalten, das andere ist unbeabsichtigte Verletzungen, also durch Unfälle, aber zum Beispiel nicht durch Verkehrsunfälle. Die konnten extra betrachtet werden, das war also die dritte Entität und dann zuletzt Straftaten. Und jetzt argumentieren die ForscherInnen, dass man dann nur noch die Häufigkeit des Auftretens dieser jeweiligen Probleme mit der Medikamenteneinnahme vergleichen müsste. Und dann hätte man Hinweise auf die ADHS-Medikamentenwirksamkeit. Die Ergebnisse sind erstmal recht beeindruckend. Es gibt überall eine Besserung, wenn ADHS-Medikamente verordnet worden waren. Also das selbstverletzende Verhalten ging um bis zu einem Viertel zurück. Die unbeabsichtigten Verletzungen sanken immerhin um mehr als 10%. Die Verkehrsunfälle gingen fast um ein Drittel zurück und die Straftaten nahmen immerhin noch mehr als ein Viertel ab. Aus diesen Verbesserungen bei den vier Problemfeldern direkt Hinweise auf die Wirksamkeit der Medikamente abzuleiten, ist aber leider auch ein Schwachpunkt dieser ansonsten sehr gut gemachten Studie. Das sagt unser heutiger Experte Stefan Bender von der Uniklinik Köln. Er sagt, In der Studie wird leider nicht die Wirksamkeit der Medikamente auf die Kernsymptome von ADHS direkt untersucht, also etwa auf die Aufmerksamkeit. Stattdessen schaut man sich nur Problemfelder an, die mit der Aufmerksamkeit zwar zusammenhängen können, aber nicht unbedingt ursächlich damit verknüpft sein müssen. Stefan Bender führt anhand eines Beispiels aus, wie er das meint. Er sagt, die Studie sagt nur aus, die Medikamentengabe ist mit den Unfällen verknüpft. Es kann aber auch sein, dass Menschen, die wegen ADHS zum Arzt gehen und sich etwas verschreiben lassen, einfach insgesamt etwas vorsichtiger sind. Das läge dann nicht an den Medikamenten. Das hat etwas damit zu tun, dass das eben keine randomisiert kontrollierte Studie ist, sondern eine retrospektive Analyse von Real-World-Daten. Das heißt, es kann nur ein Zusammenhang herausgearbeitet werden, keine Ursächlichkeit bewiesen werden. Und trotzdem, sagt auch Stefan Bender, legt die Studie natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nahe, die ADHS-Medikamente machen einen Unterschied. Das wäre dann verkürzt, sie wirken. Das ist erst einmal erfreulich, aber die Studie hat noch etwas anderes herausgefunden, was die ForscherInnen erst einmal vor ein Rätsel stellt. Bevor ich zu dem Ergebnis komme, müssen wir uns noch einmal klar machen, dass die Verordnungsraten von ADHS-Medikamenten weltweit zwischen 2006 und 2020 gestiegen sind. Und zwar in Schweden besonders stark. Vor ein paar Wochen gab es zwar eine Studie, die gezeigt hat, dass seit 2020 die Zahl der ADHS-Diagnosestellungen nicht mehr jährlich gewachsen ist. Aber in den Jahren davor und in den Jahren ist diese schwedische Studie durchgeführt worden, sind sowohl die Zahl der Diagnosestellungen als auch die Zahl der Verordnungen gestiegen. In der Studie gab es in den einbezogenen schwedischen Registern von 2006 bis 2010 etwa 57.000 Personen, die ADHS-Medikamente verschrieben bekommen haben. Und dann in den Folgejahren von 2016 bis 2020 ca. 200.000 Personen, also 57.000 versus 200.000. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Befund der Studie. Die zeigt, dass parallel zu den steigenden Verordnungen der schützende Effekt der Medikamente, der so mutmaßt wird, im Laufe des Beobachtungszeitraums abgenommen hat. Also insgesamt über alle Personen, die ADHS-Medikamente bekommen haben, nicht im Einzelfall, auf den kann man hier nicht rückschließen. Das heißt, je mehr Menschen insgesamt ADHS-Medikamente bekommen haben, wie das im Laufe der Jahre geschehen ist, desto geringer wurde der schützende Effekt der Medikamente, insbesondere bei Unfällen, Verkehrsunfällen und Straftaten. Im Beispiel zwischen 2006 und 2010 sind Verkehrsunfälle ungefähr ein Drittel seltener aufgetreten, wenn ein ADHS-Medikament verordnet worden war. Zwischen 2016 und 2020 nur noch gut 10%. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Bloß weil mehr Menschen ein Medikament bekommen, dürfte das eigentlich keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Medikaments haben. Unser Experte Stefan Bender betont, dass man da keine sichere Antwort geben kann über die Ursachen. Aber man kann natürlich klug spekulieren und genau das tut Stefan Bender. Er sagt, es gab im Laufe der Jahre mehr ADHS-Diagnosen, weil das Phänomen ADHS bekannter geworden ist. Da kann man davon ausgehen, dass auch leichtere Fälle von ADHS eher diagnostiziert wurden. Und deshalb wurden vermutlich auch mehr leichte Fälle von ADHS medikamentös behandelt. Und da ist die Wirkung natürlich weniger stark, weil das Problem geringer ist. Wenn man jetzt etwas pessimistischer ist, könnte man auch vermuten, dass einige Fälle von ADHS medikamentös behandelt worden sind, die gar nicht hätten behandelt werden müssen und deshalb gibt es dann auch weniger Wirkung. Das sind also zwei mögliche Erklärungsansätze für diese Entwicklung, weil es etwas komplex ist, noch einmal in a nutshell die drei wichtigsten Erkenntnisse der Folge von heute. Die Zahl der ADHS-Verschreibungen nimmt zu, in Klammern in Schweden, aber wir nehmen an, dass das in Deutschland auch so ist. Die ADHS-Medikamente scheinen außerhalb von Studien ungewollte und gewollte Verletzungen, Verkehrsunfälle und Straftaten zu verringern. Indirekter Schluss, sie scheinen zu wirken. Aber je niederschwelliger die Medikamente auch für leichte Störungen verschrieben werden, desto geringer scheint die erzielte Wirkung auf die Gesamtheit der Behandelten gewesen zu sein. Und trotzdem ist es so, dass selbst bei der abgenommenen Wirksamkeit die ADHS-Medikamente noch immer Effekte zeigen. Stefan Bender sagt dazu, auch diese Studie legt nahe, dass ADHS-Medikamente zu Recht eine feste Säule in der Therapie von ADHS sind. Aus klinischer Erfahrung weiß ich, dass gerade in schweren Fällen oft die schneller wirksamen Medikamente ein wichtiger Einstieg in die Therapie sind. Und das will auch ich an der Stelle nochmal betonen, ADHS-Therapie besteht im Idealfall aus zwei Säulen. die psychosoziale Intervention inklusive Psychotherapie und Medikamenten. Leider gibt es häufig zu wenige Psychotherapieplätze, weshalb ganz oft nur Medikamente verschrieben werden können. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Morgen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine positive Bewertung da. Vielen Dank, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.